ARD Urban Pop Musiktalk mit Peter Urban.
Ich stellte dann doch die Frage, ja, wie sind denn die Chancen, dass das Police also auch mal wieder spielen? Und da sagte er so ganz zynisch so, naja, wenn ich ihre Telefonnummern finde.
Das ist die Energie von The Police. Man hört das sofort. Gitarre, Bass, Schlagzeug, Stings Stimme. Herzlich willkommen, Peter Urban.
Ja, herzlich willkommen, Oke.
Ja, das ist eine Mischung, die diese drei auf die Bühne gebracht haben. Das kann man quasi messen, hat man das Gefühl. Da gibt es so viel Spannung, da ist so viel Energie im Raum. Unfassbar, oder?
Ja, das waren ganz neue dynamische Klänge Ende der 70er Jahre, die da aus London kamen. Fantastisch.
The Police, das ist das Thema heute bei Urban Pop, dem Musiktalk mit Peter Urban. Ich bin Oke Bandixen aus der NDR Kulturredaktion. Bevor wir gleich anfangen, Peter, vielen Dank, wollte ich mal rausschicken an alle, die uns geschrieben haben und uns Mails geschrieben haben. Und da waren auch ganz viele Wünsche dabei. Verwundert eigentlich nicht, dass wir mal über The Police sprechen und dann eben auch über Sting, die Solo-Karriere.
Ja, das war ein Dauerwunsch jetzt, ne? Sting und Police. Und es gibt viele Dauerwünsche, aber irgendwann werden wir sie alle erfüllen.
Und The Police, ich habe natürlich mich jetzt durch alles nochmal durchgehört und du ja auch, Peter. Und wir haben uns da nochmal eingehend mit befasst. Ich bin wirklich, ehrlich gesagt, sehr erstaunt nochmal. 5 Alben haben die gemacht gemeinsam. Mhm. Wie lange diese kreative Energie funktioniert hat. Ja, nicht ganz konfliktfrei die ganze Zeit. Das gehört aber auch zu Police dazu.
Kann man nicht sagen. Also konfliktfrei, nein. Das ist, glaube ich, das Geheimnis dieser Band, das Rezept. Der ständige Streit, der Kampf, der da ablief, auch stilistisch. Ne? Man merkt das schon. Und wir kommen ja dazu, wie diese Band überhaupt entstanden ist und so weiter, diese ganze Dinge. Lass uns einfach anfangen von vorne und dann ergibt sich schon alles weitere.
Diese Band besteht aus 3 Mitgliedern, das wissen natürlich alle, aus Sting, Stuart Copeland, dem Bassisten und Sänger, Stuart Copeland, dem Schlagzeuger und Andy Summers, dem Gitarristen. Und nacheinander erzählen wir ein bisschen über diese 3 Persönlichkeiten, die ja auch kreativen Input für The Police mitgebracht haben. Über Sting machen wir eben noch eine Solo-Folge und deswegen würde ich sagen, halten wir das ein wenig knapper heute und reden über die anderen beiden. Aber natürlich muss man auch über Sting reden. Der kommt aus Newcastle. Das ist ein Hafenort im Nordosten Englands. Newcastle-on-Tyne heißt es, glaube ich, ganz korrekt. Mhm. Irgendwie aus relativ, ja, wie sagen, einfachen Verhältnissen. Aber ich glaube, sein Vater war Milchmann, oder?
Ja, Working Class, wirklich absolut Working Class. Milchmann, er hat die Milch mit seinem Vater ausgetragen und war wirklich also auf einer Schule, war aber dann sehr fleißig und hat es geschafft, da rauszukommen. Aber es war wirklich eine katholische Familie, die nicht spannungsfrei war. Aber das machen wir, glaube ich, in der Sonderfolge, was da so in der Familie ablief. Aber er lernte dann auch Gitarre relativ früh, bekam eine Gitarre geschenkt. Irgendeiner, der auswanderte, ließ seine Gitarre zu Hause und die konnte Sting dann benutzen. Und er hieß natürlich Gordon eigentlich. Und er spielte dann später in Jazzbands. Und warum heißt der Sting? sagen die alle.
Genau,
ich habe mich früher auch gefragt, warum heißt der Sting? Weil da stand immer unter den Komponisten Gordon Sumner. Und das hat mich erst sehr verwirrt. Aber der Grund ist der gewesen, dass in der Jazzband mussten die alle irgendwelche grauen Hemden oder rosa Hemden, graue Hosen tragen. Und er hatte keinen Bock auf dieses Uniformierte. Und da hat er immer einen gestreiften Pulli angezogen mit Gelb und Schwarz. Und da haben die natürlich gesagt, ey, du siehst ja aus wie eine Biene. Und die anderen haben gesagt, wie eine Wespe. Und Sting, der Stachel, war sein Name. Und später hat er dann auch gesagt, niemand nennt mich Gordon. Wer ist dieser Gordon? Ich habe keine Ahnung. Meine Eltern, meine Frau, meine Kinder, alle nennen mich Sting. Also bitte vergesst den Gordon.
Okay, alles klar. Ich habe in der Tat hier seine Autobiografie in der Hand, die heißt Broken Music. Da hat er auch so einen gestreiften Pullover an.
Ja,
Sting, stimmt. Broken Music heißt das Ganze. Da beschreibt er sehr, das machen wir in der Solo-Folge noch ausführlicher, eben diesen Zugang zu Musik. Broken Music, er hat offenbar auf dem Klavier rumgeklimpert und seine Großmutter hat zu ihm gesagt, hör mal auf mit dieser kaputten, dieser zerbrochenen Musik, also weil er da so drauf rumgeklimpert hat und das hört sich eben nicht so melodisch oder so harmonisch an.
Mhm.
Und daher kommt dieser Begriff, er war neugierig. Mhm. Also sein Vater ist offenbar ja auch, bevor er Milchmann wurde, hat an der Werft gearbeitet, da gab es eine große Arbeitslosigkeit dann nachher. Also das ist ja auch dann so ein bisschen, ich fühlte mich ein bisschen an Liverpool erinnert, an so eine Geschichte wie bei den Beatles.
Voll.
So, ne? Also
das war sicherlich dann auch eine Motivation für ihn dann, die Musikkarriere zu machen dann doch. Aber da gab es erst Umwege noch. Er war Student und dann hat er das Studium abgebrochen und hat in einer Fusion, einer Jazz-Rock-Band gespielt, Last Exit. Weil in diesen Jazz-Bands, The Phoenix Jazzmen und eine Big Band aus Newcastle, The Newcastle Big Band, da war er nicht zufrieden. Das waren alte Herren, die machten eben ein bisschen Trad- und Swing-Musik. Und dann hat er mit zwei Mitgliedern dieser Jazzkapelle hat er eine Band, eine Jazz-Rock-Band gegründet, Last Exit, die in Newcastle absolut top waren. Also die waren die Local Heroes, muss man schon sagen. Aber weiter ging es dann aber auch nicht.
In Newcastle hat er dann einen jungen Mann getroffen namens Stuart Copeland. Und ich habe natürlich immer gedacht, bei allen Biografien, die man dann so in die Finger bekommt oder allen Lebensläufen oder wie soll ich sagen, Werdegängen, habe ich gedacht, naja, Sting ist schon ein interessanter Mann. Aber Stuart Copeland hat erst eine wahnsinnig interessante
nicht weniger,
Geschichte. Also muss ich echt sagen, der ist nämlich, also der Schlagzeuger eben, ein ja sehr... Wenn du so willst, man hört ja sofort, das ist Stuart Copeland, der haut ja unglaublich drauf, der hat ja eine unglaubliche Dynamik, auch also rhythmisch passiert da unglaublich viel. Der bringt nämlich auch einen Hintergrund mit, den man womöglich nicht sofort vermutet. Sein Vater ist nämlich US-Diplomat gewesen, hat offenbar die CIA mitgegründet.
Ja, er soll einer der Gründer der CIA sein, hat überall gelebt, in Syrien, Ägypten, und aufgewachsen ist Stuart eigentlich in Beirut, also im Libanon. Also nicht in den USA. Er ist da zwar geboren, seine Mutter ist auch sehr interessant, eine schottische Archäologin, eine bekannte Wissenschaftlerin und ein CIA-Gründer und Geheimpolizist.
Und der aber offenbar als junger Mann bei Glenn Miller Trompete gespielt hat.
Auch das.
Da dachte ich auch, das ist jetzt mehr als ein Leben eigentlich schon mal.
Also ja, genau.
Sehr, sehr abgefahren.
Und Copeland ging dann also mit der Familie zurück nach England, ging in eine American School in England, dann aber auch auf eine Public School, also das typische englische Schulwesen für die etwas reicheren Leute, wohlhabenderen Leute, und ist dann irgendwie auch zum Studieren nach Amerika wieder gegangen. Du hast rausgefunden, er hat Musik studiert. Das wusste ich gar nicht, ehrlich gesagt. Aber jedenfalls hat das Studium auch nicht so viel mit ihm gemacht, weil er ist zurückgekommen nach England und hat dann als Roadie gearbeitet. Er war ein Roadie für Joan Armour Trading, für andere Bands, und hat die Sachen aufgebaut, geschleppt und so weiter, bis er bei einer Band namens Curved Air Roadie wurde. Die Sängerin Sonja Christina, ein sehr, sehr auffälliges Wesen, verliebte sich in ihn und er wurde auch der Schlagzeuger der Band. Also ein Aufstieg auf die Art und Weise. Und die Band, das ist ja so eine Art Art Rock Prog-Rock, Progressive würde man es genannt haben. So ein bisschen Genesis mit weiblicher Stimme. Angeführt von Daryl Way, einem sehr ernsthaften Musiker, auch einem Violinisten, der immer rumgemeckert hat. Der Copeland war ihm nicht flexibel genug. Copeland ist ja so ein gerader Drummer. Und für die Musik brauchtest du jemanden, der unterschiedliche Time-Maße, also immer mal 6/8 oder 7/4 oder 11/4 spielen konnte. So ein bisschen wie Collins bei Genesis, aber das war nicht so das Ding von Stuart Copeland.
Aber das wirkt, wenn man die Musik von Curved Air hört, dann wirkt das unglaublich bedeutungsschwer.
Ja.
Anfang der 70er Jahre war dann diese Musikfarbe auch so, ne?
Ja, er war dann von 75 war er dann dabei, bis 76, dann löste sich die Band auf. Also irgendwann heiratete er dann seine Sonja Christina später auch und ehrlich gesagt lebten die bis 91, also schon noch eine Zeit zusammen, bekam auch Kind. Ein Kind, glaube ich, oder zwei Kinder sogar.
Und die beiden haben sich getroffen, also nicht Sonja Christina und Stuart Copeland, sondern ich meine Stuart Copeland und Sting, nämlich bei einem Konzert offenbar in Newcastle.
Ja, das ist eine ganz interessante Geschichte. Ein Journalist hat die erzählt, der auch ein Buch geschrieben hat über diese Geschichte, dass er, dann der hatte ihn interviewt, also Copeland und Sonja Christina, und die fragten nach, wo können wir denn jetzt noch hingehen heute Abend? Und dann sagte der, ja, wir gehen mal in den Club, hier sind unsere Local Heroes, unsere beste Band spielt hier Last Exit. Und der Bassist fiel den Musikern von Curved Air sofort auf. Und sie kamen in Kontakt und Copeland sagte dann nur, also wenn du mal in London bist und so, ruf mich mal an, weil, und er meinte aber nur Sting, er meinte nicht die gesamte andere Band. Und ja, so irgendwann passierte das dann.
Genau, und irgendwann passierte das dann. Sting beschreibt das in seinem Buch ganz anschaulich. Und zwar, dass er irgendwann wirklich das Gefühl hatte, hier in Newcastle geht's nicht mehr weiter. Nee. Also er musste irgendwie, hatte das Gefühl, er muss da weg. Oder er muss, auch wenn er musikalisch das weiter wagen will, muss er den Schritt nach London machen eben.
Und das war damals für ihn wirklich ein mutiger Schritt. Denn er hatte einen festen Job, er war Lehrer. Und er kündigte einfach bei der Schule und ging da mit seiner frisch angeheirateten Frau und kleinem Kind, Frances, seine Frau, eine Schauspielerin, ging er nach London, hatte überhaupt kein Geld, hatte auch keine Aussichten, denn sie dachten, Last Exit könnte in London landen. Die gesamte Band ging nach London, aber das zerschlug sich. Sting hatte zwar einen Vertrag mit einem Musikverlag, Virgin, aber die Frau von Virgin konnte nichts für die Band tun. Niemand wollte ihnen einen Plattenvertrag geben. Die Musik war ihnen zu kompliziert, zu jazzig, zu fusionartig, zu, sagen wir mal, anspruchsvoll. Und dann ging der Rest der Band wieder zurück nach Newcastle, nur Sting blieb. Und sein einziger Rettungsanker war Stuart Copeland. Die Nummer hatte er in der Tasche.
Genau, und wenn er das er beschreibt das ja so in dem Buch, dass er in der Telefonzelle vor dem Haus, vor der Wohnung von Stuart gestanden hat und gesagt hat, hallo, hier ist Sting, ich bin jetzt da. Und er so, wo bist du denn? Ja, ich stehe hier unten vor der Tür. Also das war so, und er sagte, das war vielleicht nicht so geschickt, aber Stuart Copeland war ein cooler Typ irgendwie, hat dann irgendwie ihn reingelassen. Und das war offenbar eine sehr gute Gegend, wo die Copelands logischerweise wohnten irgendwie.
Ja, weil Sting lebte in so einem kleinen Zimmer, erstmal bei einem Freund, auf dem Fußboden schlief er mit seiner Familie, also ganz, ganz ärmlich. Und Copeland wohnte in einer reichen Gegend, in einer großen Wohnung, bis Sting dann rausfand, dass das eigentlich nur eine besetzte Wohnung war. Also die war gar nicht gemietet. Das war einfach Squatting, hieß das in London. Also man nimmt Häuser, die angeblich leer stehen, die besetzt man dann.
Und muss dann an dieses Buch verweisen. Sting beschreibt es, er kommt dann da rein und er sieht da irgendeinen weggetretenen Typen, der da in der Ecke saß. Da stellte sich raus, das ist der eine ältere Bruder von Stuart Copeland, der eben, ich glaube, es war Ian Copeland, der offenbar aus Vietnam wiedergekommen war und Schweres erlebt hatte und eben eine, heute sagt man, posttraumatische Belastungsstörung hatte und eben weggetreten war, womöglich auch mit Drogen noch verstärkt. Also als Amerikaner war er eben dazu gezwungen, war eben eingezogen worden.
Genau.
Und das war die Grundvoraussetzung. Aber Sting ist wirklich, musste stempeln gehen quasi. Ne? Also er hat jeden Job angenommen.
Ja.
Und auch Stuart Copeland ging putzen mit seiner Sonja Christine.
Ja, mit Sonja Christine muss man sich bedenken. ist und eine bekannte Musikerin, die ging putzen, um Geld zu verdienen. Also die Reichtümer waren nicht so groß bei diesen Musikern damals und nun wollten sie natürlich auch raus aus diesem Dilemma und gründeten nun ihre Band. Hatten noch einen dritten Mann dabei, einen Gitarristen aus Korsika. Ja, Henri Padavani hieß der. Ja,
das ist meine Lieblingsgeschichte.
Das ist ein Mann gewesen, der gut aussah, aber der konnte echt nicht spielen. Und Sting, der nun ein wirklich sehr studierter Musiker war, der hatte selbst klassische Musik studiert, der hatte Noten gelernt, der hatte alles, der konnte alles. Für den war das schon ein bisschen befremdlich, dass da ein Gitarrist war. Aber er musste diese Chance nehmen, weil es blieb ihm ja nichts anderes übrig. Und die fingen nun an zu proben und traten als Band auch schon mal auf. Im Vorprogramm bekam aber nicht sehr viele Auftritte. Und Miles Copeland, der ältere Bruder von Stewart, der vermittelte ihnen so ein paar Sachen und sagte auch, ich zahle euch jetzt ein paar Demos, ihr nehmt jetzt mal einen Song auf. Und es erschien auch eine Single auf dem Label von Miles Copeland, Illegal Records. Fallout, hier heißt das Stück, ein Stück von Copeland. Auch natürlich jetzt schon gesungen von Sting, aber der ja als Sänger und Bassist, das ist die interessante Figur war, aber es hatte noch nicht diesen Police-Charakter. Es war noch sehr schrammelig, weil es gibt eben diese Idee von Copeland war, er wollte so eine Art Punkband machen, was natürlich idiotisch war, weil er war total unglaubwürdig. Er hatte vorher bei einer Hippie-Band gespielt, so eine sehr, sehr anspruchsvollen, sehr, sehr hochstehenden Hippie-Band. Gar hatte keine Credibility, würden die sagen, Street Credibility. Also niemand glaubte ihm das, niemand nahm ihm was ab, wenn er jetzt
die Punk-Attitüde.
Ja, genau, den aggressiven Punk machen würde. Und Sting sowieso fand das ein bisschen seltsam. Das war eigentlich nicht so eine Sache. Aber sie waren eben sie dachten, das wäre eine Chance, jetzt irgendwie auf die Beine zu kommen. Und der Einzige, der eher dem in dieses Image passte, war dieser Henri aus Frankreich, weil er auch nicht spielen konnte. Also ne, das war das Problem.
Sie waren einfach zu gut.
Ja.
Sie waren eigentlich zu gut dafür. Ja.
Und die große Erleuchtung kam dann eigentlich, als ein Musiker, der früher bei Gong, einer französischen Band, gespielt hatte, Mike Howlett, der suchte für seine Band mit dem unfassbaren Namen Strontium 91, Strontium 91, eine Band, die er gründete, um bei einem Gong, ist eine legendäre französische Hippie-Band. Da sollte es in Paris ein Riesenkonzert geben mit all den Ablegern von Gong, um diese frühere Band zu feiern. Und Mike Howlett wollte mit einer eigenen Band dort auftreten, dieser Strontium Band. Und er fand nun eben Copeland und Sting und fragte, wollt ihr nicht da mitmachen eben? Und dann machten die mit. Und wer war ein Gitarrist bei dieser Band Strontium? Andy Summers. Andy Summers war nun der Dritte, der dann später als Mitglied von Police dieses Trio vervollständigen sollte. Und da trafen sie den Mann, eine sehr interessante Figur.
Deutlich älter als die anderen beiden.
Zehn Jahre älter.
Das ist in Musik, also in diesen Zeit ist das natürlich eine Welt. Ein Weltwerk hatte schon eine ganz respektable Musikkarriere gemacht, oder? Wie würdest du das sagen?
Ja, er kam aus dem Westen Englands und hatte schon in seiner Heimat eine ziemlich bekannte Figur kennengelernt. Zoot Money and the Big Roll Band. Zoot Money war ein Sänger, der auf der R&B-Szene in London dann sehr bekannt wurde. Und in der Band spielte Andy Summers. Das war 65. Und ich habe diese Band auch gesehen in London, im Tiles Club. Zoot Money and the Big Roll Band hatte natürlich keine Ahnung, dass der Gitarrist dann und später bei Police sein würde. Und ja, das war so ein richtig, so ein Eric Burden-Typ. Und war auf der Szene bekannt, aber Platten waren nicht so erfolgreich. So, und dann spielte Andy Summers auch noch bei anderen Bands, zum Beispiel bei Eric Burden selbst.
Bei den
New Animals. Mhm. Oder er spielte auch dann später mal ein paar Monate bei Soft Machine, also der anspruchsvollen Jazz-Fusion-Psychedelic-Band. Und war also so ein gestandener Musiker in London. Hatte auch Hendrix kennengelernt, schon im Dezember 66 Oktober war Hendrix nach London gekommen und dann trat er schon da mit seinem Trio auf im Blazes und in dem Club spielte auch eben Andy Summers mit den Animals und da lernte er eben Hendrix kennen und hatte also solche Verbindungen, ging dann aber nach Kalifornien, diese Wege dieser Leute, um klassische Gitarre zu studieren und Komposition und blieb dann 3-4 Jahre in Kalifornien, kam dann wieder nach London und war dann ein, sagen wir mal, ein Gefragter, aber er war ein erfolgreicher Session- und Studiomusiker. Er tourte dann mit Neil Sedaka und mit David Essex, also absoluten Popsängern, aber auch mit so kantigen Figuren wie Kevin Coyne und Kevin Ayers von Soft Machine. Also er spielte in den Bands, aber er war immer nur Begleitmusiker. Und du hast auch rausgefunden, er hat dann auch mit John Lord bei Eberhard Schöner gespielt.
Genau, ja. Es gab ja diese Solo-Geschichte, sagen wir mal, John Lord von Deep Purple, der eben ja auch klassische Ambitionen hatte und bei Sarah Bond, sagt man, glaube ich, auf Französisch, diese auch große orchestrierten Dinge versuchte, also Rock mit klassischer Musik vermählte und Eberhard Schöner dazu eben der Münchner Klangkünstler, der auch mitmischte und dadurch gab es eine Verbindung eben nach Deutschland, kurioserweise, zu Eberhard Schöner.
Ja, und der hat dann diese Musiker verpflichtet für seine Studioaufnahmen und für die Musiker von Police war das einfach nur Geld, Cash. Ja. Das brauchten sie. Es war sehr, sehr, sehr wichtig, um ihre ersten Platten zu produzieren.
Also Eberhard Schöner hat auch im Interview dazu gesagt, ja, also ich kannte eben Andy und der sagte, ich habe da noch so zwei Kumpels aus England, die brauchen auch Geld. Und der Eberhard Schöner hat gesagt, können die Noten lesen? Und sagt, ja, weil ich komponiere in Noten und nicht als Improvisation oder so etwas. Und dann sind die aufgetreten und es gibt eine ganz kuriose Aufnahme, Eberhard Schöner mit The Police. Genau. Bei Alfred Biolek. Unfassbares Gezirpe und Geklingel. Also wirklich ganz schräg. Also das ist natürlich Klangkunst.
Ja, dann waren sie aber schon zusammen in der Zeit davor. Wir sind jetzt noch dabei, da war noch Andy gar nicht das Mitglied, weil da war ja noch dieser Henri, der nicht Gitarre spielen konnte. Und irgendwann hat dann Andy Summers ganz clever die beiden angesprochen. Sting angesprochen und Copeland angesprochen. Du, ihr braucht mich. Also ich glaube, ich bin gut für euch. Und er hat dann später selbst gesagt, es war sein Strohhalm. Er war jetzt schon so lange Musiker, war aber nie richtig erfolgreich. Er war immer nur Begleiter. Und er sah hier die Chance mit diesen beiden Typen. Das könnte nun meine letzte Chance sein. Meine Zeit läuft nämlich mir weg. Er war ja wirklich 10 Jahre älter. Er war schon über 30, Anfang 30. Und er dachte, wenn ich jetzt nochmal im Pop-Business Erfolg haben will, dann sind die beiden vielleicht meine Chance. Und er hat es dann auch geschafft. Erst waren sie ein Quartett. Und dann hat er aber geschafft als Ultimatum, der Henri muss raus. Also und dann, obwohl sie mit schlechtem Gewissen Copeland und Sting das dann durchgezogen haben, haben sie dann den Padawani entlassen aus der Band und dann waren sie ein Trio. Und das war dann die Besetzung von Police.
Andy Summers schreibt das oder erzählt es in Interviews auch immer wieder, seine Autobiografie heißt One Train Later und das bezieht sich offenbar genau auf diese Situation, die du beschrieben hast. Er hält Stuart Copeland an, der sagt, lass uns doch mal einen Tee oder einen Kaffee trinken gehen, eben bevor Andy Summers in den Vorortzug steigt, um nach Hause zu fahren, also One Train Later und hat dann eben mit ihm gequatscht Stuart Copeland sagt, es ist so gelaufen, Andy Summers hat gesagt, ihr braucht mich, ich akzeptiere. Hat sich quasi selbst eingeladen.
Ja, und das war aber auch noch immer nicht die Lösung. Sie hatten keine Angebote von Plattenfirmen. Sie hatten wenig Auftritte. Das Einzige vermittelte ihnen Miles Copeland. Und es ging nicht so richtig weiter. Und dann fanden sie aber eben mit dem Geld von Eberhard Schöner, fanden sie eben ein billiges Studio in Surrey Sounds, hieß das, Surrey Sounds. Und der mit einem Produzenten namens Nigel Gray, der war absolut preiswert. Also da kostete, glaube ich, ein Tag im Studio 15 Pfund, absolut lächerlich. Und die produzierten nun die ersten Aufnahmen. Aber so richtig zufrieden waren sie nicht. Auch Miles Copeland sagte, ja, okay, der sich das anhörte. Aber dann auf einmal hörte er Roxanne, ein Lied, das Sting geschrieben hatte, aber so ein bisschen Tango-artig, also ein bisschen Latin-mäßig. Aber das war eben das Geheimnis. Copeland als Drummer wollte immer nur gerade raus spielen und hat dann diesen Song, sagen wir mal, eine neue Form verpasst, hat immer die Viertel betont und hat dadurch dem Song diese Charakteristik gegeben. Also das muss man schon sagen, die Melodie war ja da. Und dazu die flächigen Gitarren von Andy Summers, der hatte so einen bestimmten Sound, einen sehr breiten Sound mit viel Phasing und so weiter. Das war auf einmal das Geheimrezept von The Police.
Also es passiert unglaublich viel bei Roxanne, ne?
Das ist ja das wirklich, man könnte es als das Rezept bezeichnen von Police, dass sie verschiedene Ebenen immer haben. Ne, da ist eine Viertelgitarre und dann dagegen spielt der Schlagzeug und der Gesang darüber. Also dass diese verschiedenen Strömungen, die dann auf einmal zusammenkommen, das ist wirklich einzigartig gewesen. Das gab es doch vorher auch nicht. Bei diesem Song noch gar nicht so ein starker Reggae-Einfluss, der dann auch in den anderen Nummern deutlich wurde. Aber diese strahlenden Gitarren, die Stimme darüber sehr hoch. Da habe ich früher mal gedacht, mein Gott, wie hoch singt dieser Mann eigentlich? Aber das war einfach ihr Ding.
Und das hast du damals auch wahrgenommen, Roxanne?
Ja, klar, die Nummer war ja auffällig. Also die kam raus in England und war ja gar nicht erfolgreich. Das war ja das Komische. Ich muss noch mal erzählen, wie das dazu kam. Denn Miles Copeland, der hörte die Nummer, sagte, ey, ich gehe sofort zu A&M, das war eine Plattenfirma, die in London auch sehr erfolgreich schon war, eine amerikanische Firma, Herb Alperts Firma, Alpert & Moss. Und der Copeland hatte gute Karten bei A&M, er hatte denen gerade Squeeze gebracht und die waren erfolgreich. Und dann haben sie sich das natürlich angehört und haben gesagt, ja, nee, sofort, Vertrag. Und dann haben die dann auch gleich ein Album gekriegt, Outlandos the More, das also 78 herauskam und das hat A&M gleich gemacht. Und das war auch sehr clever, unter der Führung von Miles Copeland, eben amerikanisches Business und Management. Man kann schon sagen, die sind echt anders. Die sagen, die drücken Sachen durch. Und er hat dann Folgendes gesagt, wir produzieren das selbst. Die haben ja sehr billig produziert. Ich glaube, das ganze erste Album kostete nicht mal 2000 oder so Pfund. Und dann haben sie gesagt, ja, ihr braucht nichts uns zu zahlen für Studio, aber wir kriegen dann den höchsten Prozentsatz, den ein Künstler kriegen kann. Also für jede verkaufte Platte so und so viel Prozent. Und den höchsten, den es überhaupt gibt. Und das haben sie so, haben A&M gesagt, okay, wir müssen ja nichts für die Produktion bezahlen, also machen wir das so. Und dadurch haben die unglaublich viel verdient an ihren Platten und wurden natürlich Millionenseller später und umso besser war das Business. Also ein sehr, sehr kluger Zug von Miles Copeland. Und das war dann aber auf Umwegen erst erfolgreich, also noch nicht gleich.
Und der ist offenbar so entstanden, Sting hat eben als sie in Paris gearbeitet haben, in Frankreich waren, hat er ein Schild gesehen, also von Cyrano von Bergerac, also Cyrano de Bergerac, da hieß ja die weibliche Hauptrolle ist ja Roxane.
Roxane.
Ja. Und deswegen ist das Roxane und ein anderes Element ist es ja eine Rotlichtgeschichte, er beschreibt ja eine Frau in einem Rotlichtviertel.
Ja.
Das hat er offenbar in Amsterdam erlebt, wo sie billig mit, wie hieß die Band doch gleich, irgendwie Strontium gespielt haben und müssen im ganz billigen Viertel abgestiegen sein, nämlich im Rotlichtviertel. Und er hat immer aus dem Fenster das gesehen, wie da Prostitution betrieben wurde quasi.
Ja, das war also das Thema dieses Songs. Und ehrlich gesagt, da gab es noch nicht so viele Songs in den 70ern über Prostituierte. Und auch ein Grund, warum die BBC diesen Song erstmal nicht gespielt hat. Es gab keinen offiziellen Boykott, aber er kam einfach nicht auf die Playlisten. Also ein Hinderungsgrund, warum das nicht als Single lief. Und ja, das Album auch nicht so richtig startete, denn da war ein zweiter Song drauf, der auch eine Single wurde, Can't Stand Losing You.
I can't.
war ein Song über einen Selbstmord aus Liebeskummer eines Teenagers. Auch kein Thema so richtig für einen Popsong, aber von Sting auch nicht so übermäßig ernst gemeint.
Aber auch ein großartiger Song.
Ein wunderbarer Song. Und das Album selbst, also ich hörte von diesen Sachen und wir haben das dann auch gleich gespielt im Radio. Da gab es ja keine textlichen Probleme. Aber der Durchbruch kam dann erst über Amerika. Denn der Copelander machte Folgendes. Der holte die Band, wir fahren jetzt nach Amerika, und sie traten in wichtigen Clubs auf. CBGBs und anderen machten eine Clubtour. Im Bus fuhren sie durch die Städte in kleinste Clubs und hingen so wochenlang zusammen in den USA. Und in der Zeit spielten dann immer mehr College Stations und andere. Roxanne wurde in Texas ein Hit oder in Teilen der USA auf einmal immer wieder gespielt und kam da in die Charts. Und sie kehrten dann nach England zurück, praktisch als die neuen in Amerika Erfolgreichen. Also mal so rum, nicht, dass die Briten nach Amerika gingen, um Erfolg. So kam nach England zurück und prompt dann fing die Platte an zu laufen. Dann wurde das Album erfolgreich und Roxanne auch.
Genau, das wurde nicht sogar noch wieder veröffentlicht dann, ja, die Single. Auf jeden Fall war es dann erfolgreich. Und der Copeland ist ja echt ein cleverer Kopf gewesen. Mhm. Also Sting beschreibt das so, dass da eben auch vielleicht durch diesen Hintergrund, die Copelands insgesamt, hatte der Miles auch ein Auftreten. Also wie du schon sagst, ein Amerikaner, der hatte natürlich aber auch Durchsetzungsvermögen offenbar. Mhm. Der konnte sich auch benehmen, der konnte sich auch anziehen. Also der kam auch nicht irgendwie billig rüber oder sondern der hatte eben ein Standing sofort.
Typ.
Auch ein bisschen vorgetäuscht, vermutlich am Anfang, aber er hat es echt drauf gehabt. So.
Und diese frühe Phase da in den USA, als sie im Bus rumfuhren, sich auch oft gestritten haben und so weiter, denn von Anfang an gab es immer diese beiden Pole, Stuart Copeland und Sting, die sich immer bekriegten. Der Copeland wollte es immer raffer, rauer, punkiger, gerader. Sting wollte es melodischer, ein bisschen verträglicher und poppiger. Und diese Pole gab es immer. Aber diese Zeit im Bus, in dieser ganzen einfachen Tour-Situation, hat Sting später gesagt, es war die schönste Zeit mit Police, die er erlebt hat. Und hat wirklich so ein bisschen sehnsuchtsvoll danach zurückgeschaut. In der Zeit waren sie dann auch schon in Deutschland, also als gerade die Platte rausgekommen war. Sie haben hier in Hamburg gespielt, im Sounds, im Wandsbeck, einer Diskothek, und waren im Vorprogramm und haben auch im CCH gespielt. Aber ich weiß aber nicht, wer die Hauptgruppe war. Also sie waren ständig unterwegs und der Erfolg kam. Das ist was, wovon Sting und die anderen auch einfach mal geträumt hatten. Ne? Ja, ist ja irgendwie wunderbar, dass das dann so passieren kann. Ein älterer Musiker, der auf einmal jetzt Pop-Erfolg hat, wie Andy Summers. Ein Junger aus Newcastle, der auf einmal alles aufgibt, also seinen bürgerlichen Beruf, und mit Family nach London geht und dann Erfolg hat. Und ja, so ein verrückter amerikanischer Künstler wie Stewart. Komplett.
Da war gar keine Rede mehr dann von, das passt jetzt zu Punk oder Post-Punk oder New Wave. Spielt gar keine Rolle, weil es ist eine eigene Kategorie irgendwie.
Ja, also es war eindeutig nicht punkig. Also es war mehr so, es war echt ein neuer Sound. Es war echt ein neuer Sound, eher New Wave, wenn man das allgemeine. Aber weißt du, diese Kategorisierungen sind immer Unsinn, absoluter Quatsch und bringen eigentlich auch nicht weiter. Also man kann höchstens den Sound bestehen. Und Police hatten ja eine Art Sound, der aber auch vielfältig war. Es gab mal solche Songs und solche, also das war schon unterschiedlich. Und sie machten gleich weiter, nahmen dann bei Nigel Gray in diesem kleinen billigen Studio noch das nächste Album auf, Regatta de Blanc hieß es. Und schon blondiert waren sie da
sie zu haben sehen. Aber ein bisschen auch, sie haben auch ein bisschen so einen Hang zu bisschen komischen Plattennamen irgendwie. Ne? Ja, also Outlanders d'Amour und jetzt Regatta de Blanc.
Ja, also so ein bisschen, also Sting war schon ein gebildeter Mann mit verschiedenen Sprachen. Sprachkenntnissen. Und das Lustige ist, dieses Image, das sie ausgestrahlt haben, sie sahen ja ziemlich new wavig aus und punkig. Das kam ursprünglich daher, sie bekamen vor der Veröffentlichung der ersten Platte oder während der Veröffentlichung bekamen sie ein Angebot, einen Kaugummi-Werbespot zu machen. Sie sollten dann irgendwie eine riesige Wrigley's-Packung tragen und... Und dann hieß die Ansage aber von der Werbeagentur, aber ihr müsst blonde Haare haben, weil das sieht modern, new-wavig und frisch aus. So, und dann kriegten die alle blondierte Haare und der Werbespot erschien nie. Der ist nie rausgekommen.
Ich hab den gesucht, aber, ehrlich gesagt.
Nee, den gibt's nicht. Den gibt's nicht. Aber die blonden Haare blieben. Und auf einmal waren da diese drei Jungs. Die sind alle so, das ist ja auch, das fällt ja echt auf, ne? Und es passierte noch Folgendes, als dann sie aus Amerika zurückkamen und der Erfolg kam, auch der Singles, dann wurden sie auf einmal so eine Art Teenager-Stars. Also nicht wie die Bay City Rollers, so harmlose, sondern ey, da kommt eine Rockband, die sehen toll aus. Sting war ein absolutes Sexsymbol auf einmal. Also der war kam auf Zeitungen, er war auch schon aktiv als Schauspieler. Dann, er hat ja bei Quadrophenia schon gespielt.
Genau, da gibt es eine sehr lustige Geschichte. Also es muss quasi sein, kurz bevor der große musikalische Erfolg war und kurz nach dem Blondieren, hat er eben bei Quadrophenia, eine der tragenden Nebenrollen, kann man sagen, die Verfilmung des Konzepts.
Ace
von,
hat er gespielt. Genau, Ace
von The Who, wissen wir ja, hat er gespielt und hatte... Also auch etwas stressige Tage, so wird das zumindest in diesem Buch Broken Music von ihm beschrieben, dass er nämlich, also dann, weiß ich nicht, tagsüber einen Dreh hatte und abends einen Gig oder so. Ja. Und er muss bei einem Gig, der wurde dann auch aufgezeichnet vom Fernsehen, der musste irgendwie nach Nordengland, nach Glasgow oder wohin, nach Newcastle, weiß ich gar nicht genau, fahren, nach Manchester, glaube ich, und hatte gar nicht viel Zeit, sich seine blonden Haare zurechtzumachen und hat dann irgendwie aus Versehen sich eine Sprühdose, wo sich die Haare sind und die waren irgendwie verstopft und hat sich dann aus Versehen Haarspray in die Augen gesprayt.
Oh.
Also was ganz schlecht war natürlich und er wirklich dachte, mein Augenlicht ist jetzt ganz dahin und wie das Zufall es wollte, war neben dem Studio war eine Augenklinik. Und die haben da seine Augen soweit wieder hingekriegt. Er konnte nichts sehen. Und dann hat er die Sonnenbrille von Stuart Copeland genommen, die auch viel zu groß war und ist so aufgetreten. Was ein sehr cooles Image war.
Ja, ich glaube, es war Grey Old Whistle Test.
Richtig.
Ja, das hat seinem Image nur gedient. Also dieses bisschen Schrille, das die auf einmal hatten, dann spielten sie schon eine sehr auffällige Musik und sahen dann auch noch so aus. Und eins haben Freunde und Beobachter gesagt, die wurden auf einmal extrem eitel. Alle waren dauernd, wo früher sie einfach sich nur um die Gitarren gekümmert haben, waren sie vorm Auftritt dann vorm Spiegel und sehen die Haare auch gut aus und solche Dinger. Das war bei diesen Herren dann also auch der Fall. Gewisse Eitelkeit kann man ja auch Sting nicht absprechen und ich glaube Copeland war auch so einer. Ja, das war schon ein Weg zu einem neuen Level. Das war ein richtiger Aufstieg dieser Band.
Ist dir aufgefallen, dass Andy Summers 10 Jahre älter war? Spielte das überhaupt irgendeine Rolle?
Nee, mir war das gar nicht klar, ehrlich gesagt. Also als ich die Bilder gesehen habe von der Band, das habe ich erst später ein bisschen nachlesen, habe ich das gefunden. Spielte überhaupt keine Rolle, nee. Spielte es überhaupt nicht. Ich wusste nur seine Jazz-Verbindung. Und er hat ja auch mit Leuten gespielt aus einem anderen, ganz anderen Stilbereich. Da wunderte mich schon, dass der bei der Band mitspielte. Aber ich habe dann begriffen, was er machte. Er ergänzte praktisch, er füllte die Flächen auf. Also da ist ja Bass, Stimme und Schlagzeug das Dominierende bei Police. Aber dazwischen eben diese entweder abgehackten Akkorde oder breite Flächen. Das ist das, was bei Police hervorsticht. Und dafür war er extrem wichtig insofern. Und da machte Miles Copeland als Manager noch was. Bisher ging die Band jetzt nur in Europa auf Tournee oder in den USA. Er machte Folgendes, er schickte sie um die Welt. Und in Südamerika, nach Asien, und die spielten überall dort schon, wo eigentlich Rockbands noch nicht gespielt hatten. Und die Erfolge und die Meldungen von Erfolgen kamen aus aller Welt. Also insofern, das war auch ein cleverer Zug. Das war so nach dem zweiten Album machte er das mit der Band. Sehr klug und zukunftsweisend.
Und wie hat sich die Band musikalisch entwickelt? Also da ist ja dieser Reggae-Anteil ist deutlich zu merken, finde
genau.
ich. Trotzdem hat es immer auch eine gewisse Dringlichkeit. Also ist ja Reggae ja. kann ja auch sehr zurückgelehnt, entspannt, groovig sein. Es hat eine Dringlichkeit
irgendwie. Es ist mehr so ein Ska-Reggae, der nach vorne geht, und er ist nicht so ein zurückgelehnter. Und später kamen dann auch die Specials und diese anderen Ska-Bands aus England, die manchmal auch so ähnlich in die ähnliche Richtung gingen. Aber das ist schon wichtig. Aber sie nahmen das eben, weil für einen Bassisten ist Reggae eine wunderbare Musik. Das liebte Sting auch. Und und das verbunden mit der ziemlich geraden oder überraschenden Snare-Arbeit von dem Drummer von Stuart Copeland, der auch bekannt war für seinen Gebrauch von der Hi-Hat. Der machte, manchmal spielte er nur Bassdrum und Hi-Hat. Und dann kommt immer wieder ein Snare-Schlag dazwischen, der dann da reinpeitscht. Und diese Konfrontation von verschiedenen Ebenen und Stilen, das ist einfach toll, was bei Police immer auffällig war. Und eine Reggae-beeinflusste Nummer ist natürlich Message in a Bottle. Genialer Song, und da geht es um Einsamkeit. Also da geht es um einen Mann, der auf einer einsamen Insel sitzt und dann einfach eine Flasche rausschickt, weil er will endlich seine Einsamkeit verlieren. Und dann die letzte Strophe handelt dann davon, dass es ja Millionen Inseln gibt mit Millionen einsamen Leuten, die Millionen Flaschen um die Welt schicken. Und einfach ein Hauptthema für Sting überhaupt. Er sagt, aus dieser Einsamkeit, die ich oft empfunden habe, habe ich meine besten Songs geschrieben. Wenn das Leben leicht und easy ist, dann ist es langweilig. Dann schreibe ich auch keine guten Songs. Also Schmerz, Einsamkeit, Verlust, solche Sachen, das waren einfach das Nährfutter für die großen Songs von Sting.
Andy Summers hat in Interviews immer betont, dass die Arbeit von Police ihm am meisten Spaß gemacht hat, wenn die sich gegenseitig nicht nur du hast ja von einer Konfrontation gesprochen, das kann man sich ja auch, ich glaube, das ist auch richtig, aber wenn sie sich auch gegenseitig Platz gelassen haben, also für ihre eigene Kreativität, weil die Songs sind ja schon auch so geworden, weil Sting nicht gesagt hat, du spielst jetzt so und du spielst jetzt so, sondern alle haben ihr es da beigetragen.
Ja. Und es war so, also Sting ist ja der Songschreiber. Und bei der ersten Platte hatte Miles Copeland durchgedrückt, dass ein Drittel der Tantiemen für Sting, also der Autorenrechte, wird den beiden anderen zugesprochen. Also die haben ein Drittel dann bekommen, Summers für ihren Einfluss und Copeland. Allerdings nur bei der ersten Platte. Und Sting hat später gesagt, es war doch ein kluger Zug, dass ich eben nichts abgegeben habe von den Songrechten, wo die anderen immer doch schon sehr genervt waren. Und das sicher auch Grund für Streitigkeiten war, weil ihr Einfluss ist eindeutig auch groß. Weil ich glaube, die haben die Songs schon sehr verändert in der Art und Weise, wie sie die dann arrangiert und aufgenommen haben.
Ich finde, auffällig ist auch bei diesem Album, bei Regatta de Blanc, wie gut Andy Summers als Gitarrist auch ist. Also du hast von diesen Flächen gesprochen, aber da gibt es ja zum Beispiel Bring on the Night, wo er quasi ja wirklich ein eigenes Gitarrenthema ist, fast immer auszumachen auch, also oft zumindest. Das ist wirklich wie so eine Gegenstimme, die dann nochmal läuft. Das ist wirklich wie so ein Dialog zu dritt. Wie sagt man? Trialog sagt man, glaube ich, gar nicht.
Ja, Trialog ist gut, aber ist schon wahr. Ein Geheimnis ist auch noch Folgendes, weil das haben Sting und Copeland hat das erzählt, ja. Der Summers hat oft, weil er ein schon erfahrener Gitarrist war, ganz normale Soli angeboten, so wie man so macht, geschmackvoll, aber auch ein bisschen langweilig. Und haben die immer gesagt, nee, das ist nix, nee. Dann haben sie ihn zur Weißglut gebracht und er hat dann immer gesagt, was wollt ihr denn eigentlich? Und hat dann wild drauf losgespielt. Und genau das war's, was sie haben wollten. Schräge Sounds sind ja manchmal auch ganz, ganz schräge Klänge dazwischen. Das ist das auch was. Es ist einfach nicht nett, sondern es hat immer eine Kante. Und das ist das Schöne daran. Ja, also da gibt's noch aber auf diesem Album Regatta ganz wunderbare Songs. Walking on the Moon, The Bed's Too Big Without You. Themen, die also Empfinden von Einsamkeit, von Liebe, von Sehnsucht, das sind die Themen, die da einfach im Vordergrund standen. Und es ging ja nun weiter mit dem dritten Album, das gleich schon folgte. 1980 kam das raus und sie standen unter riesen Zeitdruck, weil sie ständig auf Tournee waren und nahmen dieses Album in Holland auf, in Whistlerod, und haben einen neuen Produzenten dazu genommen. Nigel Gray wurde irgendwie dann verabschiedet. Das war auch wohl anscheinend keine sehr gute Atmosphäre. Und Hugh Padgham wurde nun neuer Co-Produzent mit Police zusammen. Und Sting hatte nun Folgendes gemacht. Er hatte in Dublin, wo er auch lebte, weil er musste England auch, es gab Steuergründe. Immer das alte Lied, wenn du in England hauptsächlich lebst, dann musst du ganz viel Steuern zahlen, dann musst du also sehen, dass du in Irland oder in Holland lebst oder in Frankreich. Und er hatte dann Demos aufgenommen. Man konnte damals ja schon mit der Drummaschine und einer kleinen Fehlspur konnte man Demos produzieren. Und er hatte für dieses nächste Album hatte er Demos produziert, die aber den anderen überhaupt nicht gefielen. Und Sting hatte eigentlich gemeint, die sollten einfach nur dazu spielen. Aber die haben gesagt, nein, das ist nicht unser Stil. Und nun sind sie rangegangen und haben das dann, Copeland nennt es Policifying. Ein Song, ein Demo, ein Popsong von Sting, der ja eher, sagen wir mal, dem normalen Standard eines hübschen Popsongs entsprach, den müssen wir auf Police-Norm bekommen. Und dadurch müssen wir eben mit Rhythmus und Gitarrensounds den Song verändern. Und das war immer der ständige Streit. Sting war dafür, Copeland für das andere. Quelle dieser Energie war wirklich Konflikt. Und dazwischen stand Andy Summers, der dann immer gesagt hat, ja, Das Einzige, was ich jetzt tun muss, ich muss die beiden zufriedenstellen und dafür sorgen, dass sie friedlich sind. Die haben sich wirklich bis aufs Blut manchmal gestritten. Waren eigentlich Freunde, Copeland und Sting, haben aber unfassbare Streits abgezogen, auch auf Tournee. Und Summers hat dann immer versucht zu vermitteln. Auf der anderen Seite sagt Copeland, ja, sein Vermitteln war aber manchmal so, dass er sich dann schnell auf die Seite des offensichtlichen Siegers oder Gewinners gestellt hat. Also so opportunistisch. Das wurde dann auch wieder kritisiert. Aber so war es. Zwei Antipoden, zwei Pole und dazwischen der Summers und dann große Streitigkeiten bei ihrem Album Zenyatta Mondatta.
Wieder so ein merkwürdiger Name.
Ja, das sie selbst als nicht so gut empfanden. Obwohl, das sind tolle Nummern drauf. Driven to Tears ist einer der ersten Songs, der, sagen wir mal, die Sorge um die Welt oder praktisch auch um die arme Bevölkerung in der Welt äußert. Also das gab's nicht so oft vorher, gut bei Bob Dylan oder so weiter, aber das bei einer Popband war auch schon ungewöhnlich. Driven to Tears war schon eine Aussage, eine Botschaft oder dann ein ganz normaler Popsong, die du du die da da. Das fand ich dann ein bisschen albern, den mochte ich auch nicht so gerne.
Aber der lief natürlich irre. Ja.
Der lief, das war ein gängiger Pop. Besonders interessant ist aber der Song Don't Stand So Close To Me wegen des Textes. Das hört man so an, denkt, das ist ja ein hübscher Song, ein guter Song, ein reggaeartiger Police-Song. Aber hier geht es um einen jungen Lehrer, der Objekt einer Fantasie eines Schoolgirls ist. Also es geht um Verhältnis Lehrer-Schülerin, Teenager im Teenage-Alter. Und das sind deutliche Zeilen hier, die Sting geschrieben hat. Seine Erfahrungen als Lehrer sind da vielleicht eingeflossen, wer weiß es schon. Don't stand so close, komm mir nicht zu nahe, sagt er immer. Es ist ein sehr, sehr klarer, deutlicher Text in einem Popsong. Man weiß nie, ob nun was passiert ist oder nicht. Also das ist schon deftig. Young teacher, the subject of schoolgirl fantasy. She wants him so badly, knows what she wants to be. Inside her, there's longing, this girl's an open page. Bookmarking, she's so close now. This girl is half his age.
Man muss sagen, die Spannungen waren offenbar ja stark in diesen Jahren, aber also Sting hatte ja auch dann mit seiner ersten Frau zwei Kinder schon und also die waren auch durch das ganze Tourleben ein bisschen von ihren Familien entwurzelt. Das hat denen auch zugesetzt offenbar. Ja. Ne?
Und die Streitigkeiten und Spannungen, die waren so groß, dass Sting schon in einem Interview 1980 sagte, das habe ich jetzt nochmal nachgelesen, wir haben uns viel zu viel gesehen in Police. Für mich immer Ehrgeiz, Ambition wichtiger als Freundschaft. Und dieser ganze Satz, alle für einen, einer für alle, ist Blödsinn. Ich kümmere mich um mich selbst und die wissen das, die anderen beiden. Solange die Gruppe gut für mich ist, bleibe ich. Wenn nicht, lasse ich sie einfach fallen wie ein Stein. Manchmal will ich jetzt schon, dass es vorbei ist. Das hat er 1980 gesagt. Da war gerade das dritte Album erschienen. Also ja, es war schon klar, dass das immer eine Drohung war, die im Raum stand. Und Erfolg war bei dem Album trotzdem da. Es ist kein so tolles Album, Zenyatta Mondatta, aber es ist extrem erfolgreich geworden. Ne?
Hat sich auf jeden Fall gut verkauft. Es gab Grammys. Also das ist so, man brauchte es. Police war eine, also auch live hatten die einen unglaublichen Ruf, wenn ich das richtig sehe. Und sie waren eine der bekanntesten und erfolgreichsten Bands in diesen Jahren, oder?
Ja, das wurde immer mehr so. Bis zum Jahr 83, da waren sie eindeutig die größte Band in der Welt. Also die führende Welt, nicht nur durch Preise wie Auszeichnungen wie die Grammys, aber eben auch durch Tourneen, Erfolge, riesige Konzerte. Also das ist einfach der Weg gewesen. Also die Biggest Band in the World wurden sie genannt. Und das ging dann auch weiter.
Und was kriegtest du mit von diesen Zerwürfnissen oder diesem Streit innerhalb der Band? Ich meine, es gab dann auch mal so auch Aufnahmen davon, wie die sich mal so, naja, prügeln nicht richtig, aber so ein bisschen schubsen oder rangeln oder irgendwie Streit gibt auf der Bühne oder so. Irgendwie kriegte man sowas überhaupt irgendwie mit?
Also ich habe das damals nicht so mitbekommen, ganz ehrlich gesagt. Das habe ich erst später, in der späteren Phase mitbekommen. 83 so etwa. Da wurde es dann klar, weil immer mehr Äußerungen kamen auch von Sting, ob das denn noch weitergeht. Und man merkte auch, er trat immer mehr Solo auf. Also er war auf einmal Solo zu sehen. Er hat schon 81 bei einer Wohltätigkeitsveranstaltung The Secret Policeman's Other Ball, das ist in England eine sehr, sehr bekannte Wohltätigkeitsveranstaltung, da hat er als Solist gesungen. Schon 81, was auch alle ein bisschen überrascht hat. Und hat ja natürlich auch Police-Songs gesungen. Und später mehr, das wurden dann später auch Auftritte bei Band Aid, ist er alleine gewesen, oder bei Live Aid und so. Da hat er nicht mit Police gespielt. Hätte er ja machen können. Aber da war die Band schon zersplittet auseinandergegangen. Und ja, das war aber trotzdem, dass sie noch extrem kreativ und erfolgreich waren. Denn das nächste Album, das schon 81 kam, Ghost in the Machine, ist eigentlich das beste Album, finde ich, von The Police. Das hat sehr viele philosophisch-politische Andeutungen in den Texten, sehr tiefgehend. There is no political solution. Also das ist ja, ich will das auch nochmal sagen, das ist ja das vierte Album in 4 Jahren. Ja. Das ist schon ein unglaublicher Output, auch auf diesem Niveau, wenn man eben auch dann mitbedenkt, dass sie immer auf Tour waren und eben auch große Sachen gespielt haben, also anstrengende Konzerte gegeben haben. Das ist wieder von jemand anders produziert worden. You Paddam wieder.
Ich habe nachgelesen, dass der Titel sich offenbar auf ein Buch von Arthur Koestler bezieht. Ja. Da geht es um große philosophische Abhandlungen zum System Körper, Geist, Maschine. Ein großer, also wirklich tiefer Hintergrund, den es da gegeben hat.
Ja, Sting war sehr belesen, also Jung, Koestler und so weiter. Und er hat auch hier Songs geschrieben, die das ausgedrückt haben. Spirits in the Material World, Invisible Sun, handelte von hungerstreikenden, in England einsitzenden IRA. Häftling. Also ernste Themen, Demolition Man, One World, Not Three, ist ein Song, einer der ersten auch, der sagt deutlich, eigentlich ist ja eine Welt für uns alle gut, aber warum haben wir drei Welten? Warum sind die armen Länder in der dritten Welt so unterprivilegiert? Es ist doch eigentlich genug für alle da. Und dann hier auch die Zeile, ich möchte jetzt nicht böse sein, aber denkt doch mal dran, bevor ihr wählt, wir können alle untergehen und wir fließen alle dann den Fluss runter, denn wir sitzen doch alle im selben Boot. Es geht auch um Umweltzerstörung. Ganz klares Thema hier bei diesem Song und um die Armut der dritten Welt. Musik Also das, und das sind wirklich erstaunliche, auch Darkness, eine sehr, sehr düstere Stimmung manchmal in diesen Songs. Sehr klar, sehr politisch, sehr philosophisch. Also da geht's nicht mehr nur um Liebe und Teenager-Träumen, sondern es geht hier um ernste Sachen.
Ja, und das ist eben auch ein bisschen ein Muster, finde ich, bei One World, Not Three heißt der Song ja, dass er, also das hat er als Solokünstler später ja auch vielfach gemacht, also dass er quasi ernste oder richtig politische Botschaften in aber eher fröhliche Songs verpackt hat. Oder sagen wir mal, Songs, die eingängig sind, die einem irgendwie sofort irgendwie emotional packen können. Das ist ja ein Song, den hat er auch nachher bei, ich weiß gar nicht, bei welchem der Live-Konzerte gespielt, bei dem Nelson Mandela-Konzert
hat er den mit einem großen Chor gesungen.
Ganz eindrucksvoll.
Ganz wunderbar. Ja, also es war toll. Und das Album wurde übrigens nicht in England, nicht nur in Europa aufgenommen, sondern in Montserrat. Da hatte George Martin ein Studio gebaut, eine Karibikinsel, die dann in den 90er Jahren von einem Vulkan verschüttet und zerstört wurde. Und da waren sie zusammen, aber da waren die Streitigkeiten, hörten nicht auf. Man denkt immer, in einer schönen Atmosphäre Karibik könnte man eigentlich harmonisch sein. Nein, manchmal gab es so viele Streitigkeiten, dass sie zu getrennten Zeiten auch ins Studio kamen. Also nicht zusammen aufnahmen und solche Dinge. Und Sting wieder mit seinen Vorstellungen kam, wieder mit seinen Demos, die dann er diskutieren musste mit den anderen beiden. Das ist, hat Copeland später gesagt. Ja, Sting ist sehr ehrgeizig, ist sehr professionell. Er verlangt von den anderen Musikern ganz, ganz viel. Er ist ein harter Arbeiter. Aber es muss schon komisch für ihn gewesen sein. Er schreibt diese genialen Songs und muss dann ins Studio kommen und mit den anderen beiden der Band diskutieren, ob er sie überhaupt so singen darf oder nicht. Und er muss kämpfen dafür. Und das hat, glaube ich, die Band zermürbt. Sting hat dann gesagt, eigentlich will ich Kontrolle über meine Musik, aber hier bei Police habe ich keine Kontrolle. Ich muss sie immer mit zwei anderen teilen und kämpfen und diskutieren. Das war nervend.
Ja, und das Ergebnis ist eben dann vielleicht für ihn ein Kompromiss. Wir wissen ja oder wir hören ja, dass aus dieser Konfrontation auch ganz starke Funken geschlagen wurden und das eben ganz toll funktioniert. Aber ich habe auch gelesen, dass sie offenbar, also wenn sie nicht zu verschiedenen Zeiten, dann in verschiedenen Räumen aufgenommen haben, also in verschiedenen, dass sie sich auf jeden Fall nicht sehen, was ja sich schon mal nicht so gut anhört vermutlich. Nee. Ne?
Sie machten nach diesem Album, das wirklich großartig ist, Ghost in the Machine, machten sie eine Pause. Die einzelnen Musiker machten Solo-Projekte. Also Copeland zum Beispiel nahm Film-Soundtracks auf für Francis Ford Coppola, Rumblefish. Für den Soundtrack hat er einen sehr guten Soundtrack aufgenommen mit einer Single-Hit sogar, Don't Box Me In, ein Song, den er mit Stan Ridgway. Stan Ridgway war ein Sänger von Wall of Voodoo und der hatte auch eigene große Hits und mit dem nahm er diesen Song auf und das wurde auch ein richtiger Single-Hit. Also erfolgreicher Filmkomponist, das war der Start praktisch seiner Karriere als Filmkomponist. Der hat ja später 45 Filme
also mit hat Musik man auf den Zettel, das ist ja ein großer Erfolg.
Und die höchsten und die bekanntesten Regisseure und Produzenten, er hat 15 oder mehr Fernsehserien bestückt mit Musik, Videospiele, einige der erfolgreichsten Videospiele, die Musik ist von Copeland, also ein Mann, der immer aktiv war, da hat er damit begonnen. Andy Summers hat in der Zeit 83 dann auch ein Instrumentalalbum gemacht mit Robert Fripp von King Crimson. Also beide waren wirklich aktiv und Sting war ja mittlerweile ein extrem erfolgreicher Schauspieler geworden. Der hat ja, ich weiß gar nicht viel, das können wir in der nächsten Folge besprechen, aber er hat extrem viele Filme gemacht in der Zeit. Ich glaube 6 oder 7 Filme in den Jahren 84, 85 und davor auch schon. Und hat dann natürlich auch sein eigenes Soloalbum vorbereitet, das er dann noch nicht aufgenommen hat, sondern davor gab es dann noch das letzte Police-Album, Synchronicity. 83 dann. Und wieder Hugh Padgham und wieder Montserrat und wieder Streitigkeiten. Und das ist auch nicht so komisch gewesen. Ich glaube, es ist manchmal so gewesen, dass der eine vormittags kam, der andere nachmittags, Copeland und Sting, die beiden. Und Copeland hat was gemacht, also hat einen Schlagzeug-Sound gemacht und Sting mochte den nicht, hat das einfach gelöscht. Also gegenseitig.
Stimmung nicht so gut, ne?
Nicht so gut. Und das ist natürlich fatal, wenn sowas herrscht. Aber auch das Album hatte außergewöhnlich gute Songs drauf.
Cut with
textlich, das unterschätzt man immer sehr. Also Synchronicity 2, als Single auch erschienen, war ein Song über den bitteren, traurigen Alltag einer Working Class oder einer ganz normalen Familie und die Ausbeutung durch die Industrie und die Hölle, durch die die arbeitende Bevölkerung muss, wenn sie dann nach der Arbeit dann auch noch in kleinen Metallboxen versucht, nach Hause zu fahren und dabei sich noch gegenseitig umbringen, weil sie von der Straße abkommen. Es waren alles ziemlich heftige Themen.
Ja, bittere irgendwie.
Bittere
Bilanz,
Themen.
Bilanz so, ja.
Ja, und King of Pain, ein grandioser Song, den er später auch in seinem Soloprogramm gesungen hat. Oder Wrapped Around Your Finger, genialer kleiner Song, der so die Geschichte erzählt des Zauberlehrlings, also der Meister und der Schüler. Der Schüler lernt vom Meister, der dann den Schüler um den Finger wickelt und am Schluss heißt es nur, warte ab, am Ende wickel ich dich um meinen Finger. Der Schüler wird dann aufmüpfig und wird zum Lehrer. Also alle solche kleinen Geschichten.
Ja, und ein Überhit, das ist Every Breath You Take.
Ja, ja.
Ein Welthit immer noch, ein Song, der immer noch im Radio läuft. Und der, lustigerweise hat sie mir gesagt, ich finde es ein bisschen merkwürdig, dass einige Leute dazu heiraten. Weil das ja, also man kann diesen Song ja auf mehrfache Weise verstehen. Einmal, dass eben jemand einer anderen Person aus, sagen wir mal, Zuneigung folgt. Also Every Movie Maker, aber es ist eben auch eine Stalking-Geschichte.
Ja, es ist eine Obsession. Es ja, ist also genau. Jemand, die Frau hat sich getrennt von ihm und er warte ab, ich folge dir. Every breath, jeden Atemzug, den du nimmst, ich bin hinter dir. Also das ist keine nette Geschichte. Aber er hört sich wie ein wunderbarer Popsong an.
Und das dazu zu heiraten, das ist eigentlich, je mehr man darüber nachdenkt, desto lustiger ist das eigentlich.
Ja, das ist so ein Irrtum auch, aber das ist eben das Dilemma, das bei uns eben ist. Also das handelt hier nicht um, es ist lieber eben von der negativen Seite. Und musikalisch ist es spannend, weil da ist doch diese Achtelgitarren und die hat Andy Summers sich ausgedacht und er war schwerstens beleidigt, weil er hat keinen Cent Tantiemen bekommen für den Song und er findet, dass er eigentlich einen großen Charakter der Songs ausgemacht hat mit diesem dum 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 dum. Das ist sein Werk.
Also das hat sich ja auch lange gehalten, dieser Song, und lange in den Charts war das ja eine Weltnummer. Also
dieser Song ist der meistgespielte Song im amerikanischen Radio. Es gibt ja so Statistiken von den, in Deutschland wäre es die GEMA, in England, in Amerika war es der BMI. Und das hat dann Yesterday geschlagen.
Was?
Über, ja, genau. Irgendwann. Ich weiß nicht, ob es heute noch so ist.
Hochzeit.
Ja, genau. Das freut dich sehr, Uke, ne?
Das freut mich sehr, das muss ich sagen. Ich erinnere mich daran, dass das damals, als das eben ein Hit war und auch lange blieb, schon Gerüchte aufkamen und sagte, ja, die sind aber eigentlich schon nicht mehr, das ist The Police und Every Breath You Take, aber eigentlich ist die Band schon auseinander. Ja. War das so? Wie kriegte man das mit damals?
Doch, das war schon irgendwie, die Tendenzen waren schon offensichtlich und sie waren aber die erfolgreichste Band der Welt. Das war einfach ganz, ganz oben. Aber man merkt schon, je länger die Pausen auch wurden, denn auch nach dieser Platte wurde die Pause sehr lang. Und die Soloauftritte von Sting, die steigerten sich, wurden immer mehr. Und das hieß schon, dass da irgendwie was im Argen liegt. Sting hat später irgendwie was erzählt von seinem Auftritt. Ja, die Auftritte wurden immer größer. Shea Stadium, das, wo die Beatles gespielt haben. 50.000 Menschen. Und das hat wohl so einen Eindruck auf Sting gemacht, hat dann auch schon gesagt, größer kann es nicht mehr werden.
Genau, also Shea Stadium, das ist so, das kannst du, ab jetzt können wir es nur noch kopieren, wir können nicht mehr das steigern. Und er hat immer gesagt, die Entscheidung zu sagen, Police, das war es für mich, eine der weisesten Entscheidungen seines Lebens, die er getroffen hat. Aus künstlerischer Sicht und persönlicher Sicht ist das sicher nachvollziehbar. Ich bin sicher, die anderen beiden hätten total gern weitergemacht, oder?
Natürlich, ja, klar. Und natürlich muss man auch bedenken, nicht nur intern war die Beziehung kaputt, auch die verschiedenen Ehen gingen kaputt. Die Ehe mit Francis ging kaputt, die Ehe von Karen, der Ehefrau von Andy Summers, ging in die Brüche. Später haben die allerdings wieder geheiratet und leben immer noch glücklich zusammen. Wie fabelhaft. Aber Stings Ehe ging in die Brüche und er lernte nämlich eine Filmproduzentin kennen.
Trudy
Weiler, die er dann 10 Jahre später erst geheiratet hat und 4 Kinder auch mit ihr hat. 6 Kinder hat der Mann. Aber jedenfalls war das schon irgendwie deutlich, obwohl nie offen gesagt wurde, sind die jetzt auseinander oder nicht. Es gab keine Ankündigung.
Aber du hast ja in dieser Phase auch mit Sting gesprochen. Also in der Phase, als sozusagen sein eigenes Solo-Werk, das ja so auch sehr einschlug, Dream of the Blue Turtles, wir sprechen in der eigenen Folge noch darüber, quasi schon in Startlöchern stand. Wie ist das gewesen?
Ich habe ihn interviewt, 85, und da sagte er mir schon, ich stellte dann doch die Frage, ja, wie sind denn die Chancen, dass es Police also auch mal wieder spielen? Weil es war ja nun bekannt, dass er sein großes Solo-Projekt nun startete, vor den Konzerten in Paris war das. Und da sagte er so ganz zynisch so, naja, wenn ich ihre Telefonnummern finde. So nach dem Motto, das klang nicht so richtig überzeugend. Und ja, es war klar. Also dann gab es noch einen Anlass, wo sie zusammenspielten, 86. Konzerte für Amnesty International, die waren versprochen worden. Und in den USA und zusammen auch mit U2 und Bono. Und klares Zeichen, dass nun alles zu Ende war, war nun folgendes. Beim letzten Konzert übergab Sting seinen Bass dem Bassisten von U2 und die anderen gaben auch ihre Instrumente weiter, also praktisch die Stabübergabe an U2, die jetzt nun die größte Band der Welt werden sollten oder schon waren. Und das war schon ein klares Zeichen, das ist jetzt ein Ende. Danach hatten sie aber doch vor, noch neue Aufnahmen zu machen, aber dummerweise, Copeland ist ein Polo-Fan und beim Polo-Reiten ist er gestürzt, hat sich das Schlüsselbein gebrochen, konnte nicht Schlagzeug spielen. Diese Aufnahmen fanden nie statt. Und wenn die stattgefunden hätten, eventuell, wer weiß. Aber jedenfalls, das war dann die letzte gemeinsame Planung oder Arbeit. Dann haben sie nochmal zusammengespielt, 92, als Sting geheiratet hat. Da sind die beiden anderen gekommen und dann haben die Leute gesagt, oh, spielt doch mal. Und dann haben sie tatsächlich ein paar Nummern gespielt. Und das war wohl auch sehr schön. Dann 2003, als sie gemeinsam in die Rock'n'Roll Hall of Fame aufgenommen wurden, spielten sie 2 gemeinsame Songs. Und dann, Sting hatte ja mittlerweile seine Solokarriere, aber dann auf einmal gab es eine Reunion. Alles Police-Fans in der Welt hatten das gehofft. Es gab ja immer ganz, ganz viele, die vielleicht das von Sting zu kompliziert fanden oder zu ja, melodiös Pop gewandt, die die alten Fans von Police waren, die waren natürlich glücklich. Und auch das, das hat Sting ganz offen später erzählt. Ja, es war meine Idee. Er hatte nämlich gerade so eine Art Ebbe oder Pause in seiner Solokarriere, hatte so klassische meditative Alben veröffentlicht und er brauchte ein bisschen einen Push, einen Kick, einen Rock'n'Roll-Kick. Und da hat er gesagt, dann lasst uns doch eine Reunion-Tour machen. Und die beiden anderen waren natürlich sofort dabei. Und es wurde dann 2007, 2008 eine lange, ewig lange Tour mit einem Live-Album.
Unfassbar erfolgreich
übrigens. Unglaublich, ne? Eine der erfolgreichsten Tourneen der Rockgeschichte. Den Musikern, die es auch vielleicht brauchten, vielleicht Andy Summers, Millionen eingebracht. Aber keine neuen Songs, kein neues Album. Denn die Streitigkeiten waren natürlich
wieder da. Die waren sofort wieder da, offenbar. Aber das dokumentiert auch in einem Live-Album. Ich glaube, es ist in Buenos Aires im Fußballstadion aufgenommen worden. Ja. Also so auf diesem Niveau bewegten die sich ja auch immer noch. Ja. Alle wollten das nochmal erleben. So.
Auch die anderen hatten schon einzelne Projekte gemacht. Copeland hatte ja seine Filmmusiken gemacht. Er hatte auch mit Stanley Clarke, dem bekannten Bassisten, eine Band gegründet, Animal Logic. Aber nur ein Album aufgenommen oder zwei und dann wurde das eingestampft wieder, weil es nicht erfolgreich war. Aber Summers hat verschiedene Sachen gemacht. Als Künstler, ja, aber, Gitarrist.
Andy Summers hat diverse Soloalben, ehrlich gesagt, veröffentlicht. Ich habe das mit Erstaunen zur Kenntnis genommen und muss zugeben, sie sind alle recht langweilig. Macht ja nichts. Ja. Er tritt auch immer noch auf mit Instrumentalfassungen von Police-Songs. Und auch Stuart Copeland ist auch vor einigen Jahren in Schwerin aufgetreten, habe ich jetzt nochmal im Archiv gefunden, wo er eben, das hieß dann, glaube ich, Police Rearranged oder so, ein bisschen.
Ja, ganz schrecklich, ehrlich gesagt. Ich habe mir das auch angehört. Das ist einfach wirklich einkassieren mit einer Sache, die einfach nicht gut ist, ne? Das hat nicht funktioniert, aber sie werden trotzdem überleben können, keine Frage.
Ja, doch, ich denke schon.
Aber irgendwie bleibt dann doch so ein doofer Nachgeschmack. Das ist schon eine geniale Band gewesen, aber ehrlich gesagt finde ich auch mit den Möglichkeiten dieses Übertalents Sting in der Band, habe ich verstanden, warum er das beendet hat. Weil diese Band war einfach zu begrenzt für ihn.
5 Alben Musik von The Police haben wir und diverse Live-Aufnahmen. Darüber haben wir heute gesprochen bei Urban Pop mit Peter Orban. Vielen Dank. Hast du eigentlich einen Song, wo du sagst, das ist so ein Favorite, der ist ein bisschen übersehen worden? Gibt es das bei dir? Es gibt ja immer bei uns in den Shownotes die Liste von Peter
mit der
handgepflückten Musik von dir.
Da sind ganz, ganz viele drin. Also Tea in the Sahara ist auch ein ganz komischer über zwei Schwestern, die in der Sahara als letzten Wunsch, bevor sie irgendwie, ich weiß nicht, wo sie hingehen, sterben oder weg ausreisen, wollen Tee in der Sahara serviert bekommen. Ganz stranges Ding. Aber das sind wirklich tolle Police-Songs. Interessante. Invisible Sun gefällt mir sehr gut. Aber jeder kann da seine eigenen Favorites aussuchen. Das ist ja das Schöne daran. Die Songs sind ja alle da. Auch in Live-Versionen mittlerweile in Expanded Editions. Also da hat man die Riesenauswahl.
Da sage ich vielen Dank für heute.
Danke, Uke.
Bis zum nächsten Mal. Get down, buenas tardes!
Die Finanzkrise in der US-Bankenwelt hat einen neuen Höhepunkt erreicht und die Börsen weltweit erschüttert.
In der Region Cherson hätten russische Soldaten Frauen im Alter von 19 bis 83 vergewaltigt.
Was wir brauchen, das sind Pushbacks, egal was der Europäische Gerichtshof dazu sagt.
Stopp, stopp, stopp!
How dare you?
Krisen über Krisen. Irgendwas ist immer, alles scheint irgendwie gleichzeitig zu passieren und ständig ist es irgendwie zu viel. In diesem Podcast schaue ich mir 6 Ereignisse und Prozesse genauer an. Fühlen sich meine Nachbarn, Freunde oder Kolleginnen genauso ohnmächtig, überrollt, überfordert, halt geschafft, wie ich manchmal in diesem ganzen Krisengewitter.
Geschafft? Podcast von Klaas Christoffersen.